Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge des Krautzone-Podcasts. Mein Name ist Florian Müller, ich bin einer der Chefredakteure und ich begrüße unseren Podcast-Gast und Kolumnisten Schlomo Finkelstein. Hallo Schlomo.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein, als abgedrehter Scheißbeauftragter. ich denke, ich bin zumindest ausreichend im Thema, um den Leuten so einen kleinen Überblick zu geben.
Ja.
Und ja, bin gespannt auf die heutige Folge.
Genau, nicht nur als Scheißbeauftragter fiel die Wahl direkt auf dich, sondern du hast ja auch im Rahmen deiner Kolumne zwei Artikel zu Epstein verfasst. Epstein. Deutsche Aussprache ist vielleicht ein bisschen besser. Aber
ich sage immer gerne Epstein, so wie Epstein. Dieser Fisch aus American Dad.
Okay, ja. Und ich verfolge das ja ein bisschen, so eure Kolumnenarbeit. Und du hast ja dann schwer zu kämpfen gehabt mit der Wortzahl, weil wir ja unsere Kolumnen immer so ungefähr auf 800 Wörter zusammendampfen, dass es nicht zu lang wird. Und dann hat ja Kollege Fechter, Online-Redakteur, hat ja dann gesagt, gut, dann machst du zwei Teile draus, weil es einfach für dich nicht möglich war, dass das grob irgendwie einzudampfen. Und du hast ja auch im Vorgespräch jetzt gesagt, eigentlich würdest du noch gerne einen dritten Artikel nachschieben, weil noch einige Sachen sich aufgetan haben. Von daher bist du einigermaßen im Thema drin. Erklär mal einem Hörer, der jetzt durch den Algorithmus hier drauf gekommen ist, der gar keine Ahnung hat oder gar keine Medien geschaut hat, was ist der Fall Epstein?
Ja, also die Grundzüge sollten ja der Allgemeinheit sogar schon von vorher bekannt sein. Also, dass er Mädchen vorher vor allem im öffentlichen Auge war, entweder Teenager-Mädchen oder halt so angehende Models, irgendwie so 18-, 19-Jährige, vermittelt hat an reiche Leute, die sie dann missbraucht haben, beziehungsweise auch irgendwas so dazwischen teilweise, ne, wo halt Machtgefälle war und keine explizite vorherige Ankündigung, dass diese Sachen passieren würden, unter anderem auf der Insel oder auch im Anwesen da oder vielleicht auch bei diesen mächtigen Leuten zu Hause. Und die Epstein-Files haben das Ganze jetzt noch mal einiges vertieft. Die ganze Kindesmissbrauchssache, auch wenn er dessen ja unter anderem angeklagt war, deswegen war er im Gefängnis, hat sich jetzt mit ziemlicher Belastbarkeit bewahrheitet. Also auch, dass diese Kinder vermittelt wurden an mächtige Leute. Die Israel-Connection, also dass er mit recht hoher Wahrscheinlichkeit ein Mossad-Agent war, dass jedenfalls ein FBI-Informant davon ausging, ist wahrscheinlich ein wichtiger Aspekt, der jetzt noch rausgekommen ist. Und dann auch für die Konnoisseure dessen, dass eine ethno-religiöse Komponente eine gewisse Rolle gespielt haben könnte, dabei zumindest sein Weltbild maßgeblich geprägt hat. Also wie oft du halt irgendwelche Tiraden über Goyim hast. Ne? Er beleidigt unter anderem Leute, also andere jüdische Leute, damit, dass sie wie die Goyim sind in diesen E-Mails. Er spricht davon, dass die Goyim halt dafür da sind, sich um die echte Welt zu kümmern, während er und andere Leute halt das Geld raffen. Ne? Ja. Und er bezeichnet Goyim als Nutzvieh, wie in dieser E-Mail an, ich weiß gar nicht, an wen die E-Mail war, ich glaube, es war zensiert, diese E-Mail über den Madonna-Auftritt in der Larry King Show, wo er sich darüber aufregt, dass sie da über die Kabbala gesprochen hat, als Nutzvieh, also als Goyim.
Ja.
Also ich denke, das sind die drei Aspekte grob, die jetzt vertieft wurden durch diese Files.
Er hat ja auch an einer Stelle hat er ja auch gesagt, dass die Goyim, also die den Begriff nicht kennen, ist ein altjüdischer Begriff, kann man so sagen, wird wahrscheinlich hebräisch sein, bezüglich von Juden auf Nicht-Juden, richtig?
Genau, so wie Kuffar bei den Moslems.
Ja, ja. Und er hat ja in einer Mail auch gesagt, dass halt die die Juden, oh, der Algorithmus hier wird so schlecht laufen, wenn wir noch ein paar Buzzwords hauen, dass sie halt eben oder viele von ihnen oder eine Gruppe von ihnen halt mit diesem Short-Selling an der Börse eben ihr Geld verdienen, während halt die Goyim in der Realwirtschaft ackern müssen, so in der Art, ne? Also das ist halt.
Ja, genau. Es kommen noch andere Begrifflichkeiten dieser Art vor. WASPs zum Beispiel benutzt er austauschbar mit Goyim. Und WASPs steht für White Anglo-Saxon Protestants.
Ja, genau.
Also Weiße im Wesentlichen, Weiße in abwertender Weise.
Ja, und das Ganze ist ja damals losgegangen als 2019, gehen wir mal so ein bisschen in die Vorgeschichte, hat Epstein sich erhängt und dann kam ja schnell dieses Meme auf, Epstein didn't hang himself, dass da halt irgendwie was komisch war, nicht zusammengepasst hat. Warst du damals schon aufmerksam bezüglich dieses Falles? Hast du das damals schon verfolgt? Weil mir ist das komplett vorbeigegangen.
Ich war sehr aufmerksam, denn ich bin lustigerweise sehr kurz vorher über die ganze Pizzagate-Causa gestolpert.
Ah ja.
Auch das übrigens sehr interessant, weil ähnliche Codes augenscheinlich hier drin auftauchen. Was heißt augenscheinlich? Also ist es die Rede von Cream Cheese Babies und sein Urologe spricht mit ihm darüber, dass wenn er ein Medikament gegen erektile Dysfunktion eingeworfen hat, man doch zusammen Pizza und Grape Soda besorgen sollte und so. Also es ist ziemlich klar.
Ja.
Insofern war ich für die Thematik schon sensibilisiert. Ich war halt irgendwie über dieses Rabbit Hole gestoßen im Sommer 2019 oder im frühen Sommer 2019 und kurz danach hat er sich dann umgebracht. Was natürlich dann nochmal ja, ein Katalysator dafür war, sich mit so einem Kram auseinanderzusetzen. Ich habe damals öffentlich überhaupt nicht drüber geredet, weil ich keinerlei Mehrwert drin gesehen habe. Ne?
Ja.
Also wenn ich jetzt auf einmal komme und sage, ja gut, die Migrationssache und so weiter, weil alles, worüber ich vorher geredet habe, das gilt weiterhin. Aber jetzt kommen wir mal zu den ganzen, keine Ahnung, satanischen Kinder rein, die stattfinden. Genau, dann werde ich halt auf einmal der abgedrehte Typ, ne? Aber
Ja.
ich hatte die Sache schon sehr auf dem Schirm und es passte halt wieder in das Bild, das man damals gesehen hat und das sich dann immer wieder aufgetan hat, auch mit Balenciaga. Um daran nochmal zu erinnern, dieses Modelabel, die Werbebilder rausgebracht haben von kleinen Kindern mit Teddybären in SM-Outfits. Und dann hat man da mal nachgeguckt, was eigentlich die Chefdesignerin von denen so auf Instagram postet. Und Lotta Volkova hieß die. Und das waren halt irgendwelche Darstellungen, also Bilder, in der Regel gezeichnet von Kindern in Bondage und Kindern, die durch den Wald gejagt werden, teilweise
Ja.
auch tatsächliche Fotos, deren Herkunft ungeklärt ist, von Kindern, die auf irgendeinem Stuhl gefesselt sind und so, ne? Dementsprechend passt das in dasselbe Muster, beziehungsweise wir haben wieder mal einen starken Hinweis, dass in gewissen Gesellschaftskreisen solche Missbrauchssachen passieren. Das Einzige, was jetzt bei den E-Mails nicht wirklich so prominent war, was bei all den anderen oder vielen der anderen Fälle dieser Art prominent war, so wie etwa Pizzagate, so wie etwa Balenciaga, war dieses ritualistische, okkulte Element. Also das ist in den E-Mails noch nicht wirklich aufgetaucht.
Stimmt, ja. Ja, Stichwort Pizzagate vielleicht zuerst oder erst die Bilder vielleicht. Ich bin jetzt auch drüber gestolpert. Epstein wurde ja im Vorfeld auch schon mehrfach angeklagt, also bevor er final verhaftet wurde, sage ich mal, und sich dann verabschiedet hat. Und auch da war ich total baff, habe ich jetzt heute Morgen noch gelesen, war es eigentlich fast schon offensichtlich anhand der Bilder, die halt in der Villa gehangen haben von ihm und auch von Freunden von ihm, dass es halt um sexuellen Missbrauch an Kindern geht. Also genau wie auch diese Balenciaga-Sachen oder von dieser Designer, dieses total gestörte, weißt du, wo man als gesunder Mensch auf ein Bild schaut, meistens ja in der Moderne oder Postmoderne und denkt halt einfach, okay, der Zeichner ist krank. So, man braucht halt nicht weiter darüber nachdenken oder gucken, weil es halt einfach ekelhaft widerwärtig ist und dass halt auch immer angedeutet wird, dass halt Kinder von mehreren missbraucht werden und so. Und auf diesen Bildern war das halt damals schon ersichtlich. Und wir sprechen hier von Anfang 2010er oder so, als ich glaube, die ersten Razzien waren. Und er war ja dann, ich glaube, er wurde dann ja für 18 Monate damals im ersten Anlauf hinter Gitter gesteckt oder verurteilt. Er hat dann halt so einen ganz schmierigen Deal mit der Staatsanwaltschaft gemacht und ist dann halt nur wegen Vergewaltigung, glaube ich, drangekommen oder sexuellem Missbrauch und halt nicht wegen Handels- und Zwangsprostitution und so weiter. Und von diesen 18 Monaten ist er dann auch nach 12 Monaten rausgekommen und hat irgendwie jeden Tag 12 Stunden Freigang gehabt und konnte in sein Büro arbeiten gehen. Also total krasse Einblicke, wo man halt denkt, okay, der Typ muss halt so gut vernetzt sein, dass dem halt keiner was kann. Und also das fand ich interessant, dass diese Vorgeschichte schon so alt ist, bis es halt dann final irgendwie dann doch nicht gereicht hat mit seinem Gangsterglück oder wie man es nennen will. Und das andere mit diesem Pizzagate, das wäre auch die Frage an dich, hast du das dann auch verfolgt mit diesem komischen Typen, der da reingegangen ist und einfach rumgeballert hat in diese Pizzeria?
Hat der rumgeballert? Ich hatte im Kopf, dass der einfach mit einer Knarre da rein ist, quasi verlangt hat, irgendwie in den Keller zu kommen. Und dann gab es keinen Keller. Und dann wurde er verhaftet. So hatte ich es im Kopf. Aber kann sein, dass er irgendeinen Schuss abgegeben hat.
Ich weiß es jetzt auch nicht genau, aber auch so eine merkwürdige Geschichte und dadurch, zumindest war das dann in meiner Wahrnehmung, wurde halt das wieder in diese Verschwörungstheorie-Richtung geframed. Also das irgendwie am
Ja,
Anfang,
plus.
ja?
Sorry, da ich
Nee,
interveniere.
klar.
Ich würde raten, dass einige Sachen, die dann noch draufgepflanzt wurden, die dann quasi am Ende auch subsumiert wurden unter der QAnon-Geschichte, jetzt die Adenochrom-Geschichte und so zum Beispiel,
Ja.
ne? rein gepflanzt wurden bzw. gestreut wurden, um das Ganze völlig zu diskreditieren. Dabei gibt es halt eine handfeste Facette des Ganzen. Zum Beispiel dieser Pizzaladen, den du gerade erwähnt hast. Es ist völlig illusorisch, sich vorzustellen, dass so ein bisschen Xavier Naidoo-Level dann, dass du da irgendwie mit einem Sturmgewehr reinspazierst und dann befreist du irgendwie die Kinder, die in geheimen Katakomben darunter gehalten werden. Das war halt ein Treffpunkt, und zwar ein Treffpunkt für sehr einflussreiche Leute. Beispielsweise, es gibt ein Dankschreiben von Hillary Clinton an den Besitzer, der jetzt nicht für sonderlich viel bekannt ist. Also der wird in einem berühmten Magazin benannt als einer der, ich glaube, 50 mächtigsten Männer in Washington, ohne jemals irgendwas wirklich gemacht zu haben. Der ist halt befreundet mit Tony Podesta, dem Bruder von dem Wahlkampfchef von Clinton 2016, John Podesta, der wiederum auch sehr interessante Bilder hat, also Tony Podesta, ebenfalls wieder Bilder, Kunstwerke, die vollkommen klar in Richtung Pädophilie gehen. Auf jeden Fall aus einer Reihe, die vollkommen klar in diese Richtung geht, mit Kindern, die in so einer Art Schlachthaus mit Fliesen im Hintergrund missbraucht werden und da in Unterwäsche an der Wand aufgereiht sind und so. Aber worauf wollte ich gerade hinaus? Ja, genau. Diese Vernetzungen herrschten halt, und auf Instagram postete der komische Sachen, und du konntest dich weiterklicken von dem Typen, James Alefantis hieß der, der diesen Pizzaladen besessen hat. Zwei Klicks entfernt hast du Leute gefunden, die haben wirklich Folterszenen von Kindern auf Instagram hochgeladen als Bilder. Irgendwie Kinder, die wirklich kleine Kinder, also 3, 4 Jahre alt, die gegen eine Scheibe gepresst wurden zum Beispiel, oder die gewürgt wurden. Das Weiterklicken meine ich so: er kommentiert bei irgendwem, irgendwie, ja, das ist ja ganz toll, Hashtag Chickenlovers oder so, also auch komische Sachen, die er da kommentiert.
Immer dieser Essensbezug.
Ja, ja, genau, genau. Und dann klickst du auf den Typen, bei dem er kommentiert hat, und der wiederum liked bzw. kommentiert bei dem Typen, der dann diese Bilder hochgeladen hat. Und der Pizzaladen selber ist interessant, weil da eine Band aufgetreten ist namens Majestic Ape, von der es in dem Laden Videos gibt, wo sie auf der Bühne über Kindesmissbrauch von irgendwelchen anderen Musikern oder deren Managern Späßchen machen, und das Publikum macht mit, was sehr eigenartig ist. Also das ist jetzt nichts, wo ich erwarten würde, dass wenn du auf irgendeine Bühne trittst und sagst, ja, ja, der Manager von dem, ja, der mag sie jung, mögen wir sie nicht alle jung, dass das Publikum da mitmacht. Also das ist schon sehr eigenartig. Und die Videos von denen sind halt vollkommen krank, dass so eine Art komische hypnotische MK-Ultra-Kindesmissbrauch-Scheiße, also im Sinne von, die haben da irgendwie Frame by Frame, jeder Frame ist dann, sodass du gar nicht mitbekommst, was für Bilder du eigentlich siehst, ein neues Bild mit irgendeinem Geräusch im Hintergrund. Und diese Bilder sind dann halt kleine Kinder in irgendwie Pizza-Outfits oder die eine Pizza essen, oder einfach nur kleine Kinder in irgendeiner süßen Pose oder so, zusammengeschnitten mit sexuellen Folterszenen oder so Guantanamo-Szenen, wo Leute irgendwo festgebunden sind mit einer Tüte über dem Kopf, oder Zeichnungen von irgendwelchen Vietcong-Folterungen und so weiter. Und die tritt halt da auf, und dieser Laden ist, wie gesagt, aus irgendeinem Grund super interessant für sehr, sehr wichtige Leute in Washington. Das war so das Herzstück davon.
Man muss auch dazu sagen, ich habe hier gerade das Bild auch von Comet Pizza heißt es, ne?
Und, Comet Ping Pong.
Ping Pong, genau, Comet Ping Pong. Und es ist halt kein High Society Schickimicki-Laden, wo man halt irgendwie erklären kann, dass reiche Leute da reingehen, weil es die beste Pizza von New York ist. Sondern es ist halt einfach.
Ja, genau,
so
Comet Pingpong ist wörtlich zu verstehen. Also das Gimmick von denen ist, dass die Pingpong-Tische haben.
Ne? Ah, okay.
So ein Schuppen ist das. Kleiner Schuppen, und du kannst Pingpong spielen und Pizza essen.
Ja, und halt auch eben schon ein bisschen heruntergekommen, würde ich sagen. Also so irgendwie alte Neon-Reklame vorne dran. Und irgendwie so eine rostige Einfriedung da, wo die Tische sind und so. Also es sieht halt einfach billig aus, und es passt halt einfach nichts zusammen. Ja.
Ja. Yeah.
Zu der Adrenochrom-Sache vielleicht, oder lass die abgefahrenen Sachen noch am Ende machen. Was fandest du denn jetzt im Rückblick, also du bist jetzt wahrscheinlich seit 1, 2 Wochen, also seit den Veröffentlichungen an dem Thema dran, was fandest du so die krassesten Leaks oder E-Mails, die du gelesen hast?
Also eine habe ich gerade vor mir, die Cream Cheese Babies. Ich habe ja gerade schon die Urologen, war ein Chatverlauf, keine E-Mail in diesem Fall, den Chatverlauf mit seinem Urologen erwähnt, den vielleicht vorangestellt. Er spricht da von Standra 100, also 100 ist dann irgendwie die Milligrammanzahl oder so von dem Wirkstoff, der da drin ist, ob der Urologe das besorgen kann. Er sagt ja und fragt, wie viele. Und das endet dann darauf, dass der Urologe sagt, after you use them, wash your hands and let's go get pizza and grape soda. Was generell eine häufige Kombi war. Pizza und grape soda wird häufig in dieser Kombination erwähnt in den E-Mails. Nachdem er sein Medikament gegen erektile Dysfunktion verwendet hat, sprich eine Latte bekommen hat, im Grunde genommen Viagra eingeschmissen hat, das war schon mal ein sehr starkes Anzeichen. Und die Cream Cheese Babies, die sind dann vollkommen krank. Hier ist leider zensiert, von wem die E-Mails der anderen Seite stammen. Jedenfalls ist der Verlauf wie folgt. Lol, I don't know if cream cheese and baby are on the same level. Es geht dann weiter mit Epstein selbst schreibt, there are millions of babies, very little good vegetable cream cheese. Da erscheint es mir erstmal so, als wenn Cream Cheese einfach nur kleine Mädchen heißt. Das war übrigens auch ein Teil von Pizzagate, dass Cheese oder Cheese Pizza als Code benutzt wird für Mädchen. Und ich glaube, Nudel war dann der Code für Jungs. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls auch das wieder eine interessante Parallele. Und ich glaube, dass Vegetable Cream Cheese dann wiederum für Babys steht. Also für richtige Babys. Dann wird weitergeschrieben, haha, do you want veggie cream cheese tomorrow? I would go look for it now.
Ja,
also dieser Verlauf übrigens unter dem Betreff Cream Cheese Baby, ich finde es auch sehr eigenartig, dass sie Baby dazu schreiben und trotzdem diesen Code verwenden. Ich glaube, diesen Verlauf kannst du kaum wegdiskutieren.
Ja, absolut. Hat es dich überrascht, dass die Epstein-Files jetzt unter Trump doch noch rausgekommen sind, weil es ja sehr lange den Anschein hatte, dass Trump teilweise vielleicht mit rein verstrickt ist oder halt eben vielleicht Freunde, Bekannte von ihm, mächtige Politiker, dass Trump eben die Hand darüber hält und sagt, okay, wir bringen es nicht. Aber es kam ja dann doch. Hat dich das überrascht?
Ja, es hat mich überrascht, dass der zweite Leak jetzt wirklich, was heißt Leak, die zweite Veröffentlichung von diesen 3 Millionen Files jetzt wirklich substanziell war. Denn es gab ja Ende letzten Jahres schon mal was, was eher wie so ein Notnagel wirkte, um irgendwas veröffentlicht zu haben. Mhm. Die haben ja im letzten Sommer den Epstein Transparency Act durchgebracht, wo man auch nochmal dazu sagen muss, weil von linker Seite jetzt viel versucht wird, am Aufhänger, dass natürlich auch Republikaner betroffen sind von diesen Leaks. Also natürlich wurde auch versucht, Einfluss zu gewinnen auf die andere Partei, die Vereinigten Staaten dominiert, weil da viel versucht wird, das Ganze irgendwie, das Narrativ zu drehen und da ein Ding draus zu machen, von wegen, ja, da hätten sie sich mal besser überlegen sollen, was sie sich wünschen. Ne? Diese Sachen wären niemals rausgekommen unter einer demokratischen Regierung. Also es ist dem Druck der rechten Basis zuzurechnen, dass die Sachen jetzt rausgekommen sind und dass überhaupt so ein Epstein Transparency Act durchs Haus gebracht wurde. Oder durch den Kongress, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja. Aber jedenfalls haben sie sich selbst dazu verpflichtet, bis Ende letzten Jahres eigentlich alles zu veröffentlichen. Und dann kam halt nur Scheiß. Also dann kam eine Fotostrecke größtenteils, wo sowieso alle zensiert waren. Ein paar interessante Personen, vor allem hat gesehen, wie viele Wissenschaftler der eigentlich kannte und auf seiner Insel hatte. Robert Trivers ist jetzt ja auch im neuen Leak nochmal in Erscheinung getreten, also in einem E-Mail-Verlauf, in dem die beiden buchstäblich darüber reden, wie man Transsexualität und Pornos mit Transsexuellen einsetzen kann, um die allgemeine Wahrnehmung von Sexualität und Geschlecht zu verändern. Er ist ein Biologe, ich glaube Evolutionsbiologe, Robert Trivers, und der Typ war auch auf der Insel. Das war an dem ersten Ding interessant. Dann gab es noch ein Foto, wo man gesehen hat, dass auf diesem Massagestuhl, der in den Dokus häufig erwähnt wird, wenn die Models befragt werden, wo sie da das erste Mal dann sexuell missbraucht wurden, dann war es häufig dieser Massagestuhl. Er hat da relativ krude gestaltete Masken von älteren Männern an der ganzen Wand hängen gehabt. was man wieder in die Richtung von Trophäen deuten könnte. Also wir haben ja schon vorher gesehen, dass er dieses Bild von Clinton zum Beispiel hatte in dem Kleid, dass er diesen Pappaufsteller von dem Papst hatte und noch ein paar andere Sachen dieser Art. Und diese Masken in dem Raum, wo viele Männer wohl das erste Mal so einen Missbrauch vorgenommen haben, dann in der Regel an einer erwachsenen Frau. Ich kann mir auch vorstellen, dass man sich quasi runterarbeitet, dass man normalisiert, was mit Kindern zu machen. Denn damit hast du natürlich jemanden endgültig an den Eiern, wenn du beweisen kannst, dass er was mit dem Kind gemacht hat. Dass quasi er deswegen in diesem Raum seine Trophäen aufgehangen hat, die Leute, die er quasi erlegt und an die Wand gehangen hat, indem sie dort begonnen haben, sexuelles Fehlverhalten an den Tag zu legen, das er dann beweisen konnte. Denn das ist wahrscheinlich das, was man immer in den Mittelpunkt des Ganzen stellen muss. Es ging darum, Leute in die Hand zu bekommen, und wahrscheinlich das Entscheidendste an den neuen Falls sind dann die Hinweise, vor allem eine FBI-E-Mail, darauf, für wen das Ganze geschehen ist. Denn es gibt, also diese FBI-E-Mail buchstabiert aus, dass das FBI davon ausging, dass Epstein das Ganze im Auftrag des Mossad gemacht hat.
Okay. Ja, interessant. Das mit diesen, mit diesem Überführen und dem Filmen ist auch damals bei den ersten Verhaftungen schon so gewesen, dass halt nachgewiesen wurde, dass halt Epstein und Ghislaine Maxwell heißt sie, eben einfach überall Videokameras auf dieser Insel aufgehangen haben und halt eben nicht nur jetzt in den Missbrauchsräumen oder wie auch immer, sondern dass halt quasi jede Ecke gefilmt wurde. Und das deutet ja eben darauf hin, dass dann eben diese Erpressungskomponente einfach sehr, sehr stark war. Und ich meine, es ist ja offensichtlich, ich meine, jeder, der irgendwie ein bisschen sich mit Machtpolitik auskennt, weiß, dass ab einem gewissen Niveau mit den härtesten Bandagen gespielt wird, die möglich sind. Und dass Staaten oder Geheimdienste immer so handeln, um halt das Maximum rauszuholen. Und warum sollte man solche Methoden nicht benutzen? Also es ist ja die ultimative Möglichkeit, jemanden zu erpressen und in der Hand zu haben. Weißt du, warum Trump oder die Trump-Administration so viel geschwärzt hat? Gibt es da Erklärungen für? Einfach aus Sorge, dass die USA Schaden nehmen?
Wir haben ja gesehen, dass Steve Bannon enormen Schaden genommen hat durch die neuen Leaks. Also er war ja wirklich eng mit Epstein, wie man da sieht, und wollte ihn auch quasi raushauen. Ne, kurz vor seinem Tod hat er noch mit ihm geschrieben, ein paar Monate vorher. Er wurde ja verhaftet im Juli, ist gestorben im August. Und ich glaube, dann irgendwie im entweder Anfang Juni oder im Mai haben sie ja noch geschrieben. Und er hat darüber geredet, wie er seinen Namen reinwaschen kann. Und generell reden die über irgendwelche gemeinsamen Drehs, die stattfinden im Apartment von Epstein in New York. Das heißt, man sieht, dass Leute, die durchaus wichtig sind für die Republikaner, auch betroffen sind von diesen Leaks. Dann ist ganz interessant, dass in der gerade angesprochenen FBI-E-Mail die Rede ist davon, dass Dershowitz, der ein Mossad-Kontakt war, also der mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Grunde genommen Sicherheit ein Mossad-Agent ist, Alan Dershowitz, der auch als Anwalt für Epstein gearbeitet hat, dass der als Mentor aufgetreten ist gegenüber Jared Kushner. Mhm. Und Jared Kushner ist der Schwiegersohn und war ein Chefstratege in der letzten Administration von Donald Trump. Was wiederum natürlich eine gewisse Mossad-Verbindung von Donald Trump nahelegt. Mhm. Und ich denke, ja, das könnte ein Teil der Begründung sein.
Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das verfolgst, oder ich nenne jetzt mal ein praktisches Beispiel, weil ja vielleicht viele, die das jetzt hören, sagen halt, ja, okay, Trump ist auch korrupt und steckt mit drin und so weiter. Und ja, das kann natürlich sein oder es ist gut möglich. Aber ich sehe das halt auch so ein bisschen aus einer Präsidentenbrille. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine der Geschichten, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, woher sie die Kinder besorgt haben. Und so wie ich es verstanden habe, ist es ja sehr wahrscheinlich, dass viele von denen aus der Türkei kamen. Und dass auch im Zuge dieser großen Erdbebenkatastrophe in der Türkei, wo halt ja Tausende, Zehntausende Leute verschüttet wurden oder halt vermisst gemeldet wurden, dass offensichtlich Kinder von da dann halt in die USA in eben die Hände von Epstein importiert wurden. Und so wie ich es jetzt verfolgt habe, das ist aber auch relativ aktuell, da gibt es jetzt halt noch nichts Handfestes, hat jetzt halt schon die türkische Opposition angekündigt, dass sie halt diesen Fall untersuchen will, weil sie halt davon ausgehen, dass die Regierung da irgendwie mitgewirkt oder mitgeholfen hat und so weiter. Und wer jetzt halt in der Geopolitik ein bisschen fit ist, weiß, dass die Türkei ist einfach strategisch gesehen einer der wichtigsten NATO-Partner der USA, weil halt da Raketen stationiert sind, weil da große Basen sind und weil es halt einfach da liegt, wo man Russland, sage ich mal, im Blick hat. Und wenn jetzt halt sowas rauskäme, dass halt die Regierung damit, die türkische Regierung bei sowas mitgemacht hat, dann ist es halt einfach sehr wahrscheinlich, dass Erdogan jetzt Diktator hin oder her irgendwann abgesägt wird oder dass die Türkei halt ein hohes Standing verliert, was halt einfach aus machtpolitisch-geopolitischer Sicht für die USA eine Katastrophe wäre. Und ich glaube halt auch, dass man solche Gedanken halt im Hintergrund behalten muss, wenn man dann schaut, ja, warum hat Trump nicht alles veröffentlicht? Ja, er muss es eigentlich veröffentlichen, er hat es ja auch versprochen, er hat es ja jetzt auch teilweise eingehalten. Aber man muss halt eben auch als Staatspräsident mit einer extremen Vorsicht an diese Dinge rangehen, weil halt diese Vernetzungen so komplex und so groß und auf so hohem Niveau sind, dass halt da vielleicht Outcomes irgendwann rauskommen, die keiner so richtig absehen kann.
Ja, das definitiv. Ich finde es auch interessant, dass der Mainstream, der das Ganze drehen wollte, zu etwas gegen Trump und damit ja. gegen eine Symbolfigur des rechten Lagers, sich auf den vollkommen falschen Kram gestürzt hat. Also die Sachen, mit denen die kamen, Das war alles scheiße. die kamen mit Zeugenaussagen, einmal von einer Zeugin, die das FBI, wie sie in den E-Mails selber schreiben, für unglaubwürdig hält und auch was sie erzählt hat, halt haarsträubend. Ja. Und zwar, dass Trump nicht irgendwie beteiligt war an dem und dem auf der Insel oder in Epsteins Apartment, sondern dass Trump selber auf Mar-a-Lago Frauen und Mädchen vergewaltigt und hat verschwinden lassen. Ja. Also sprich, die wurden buchstäblich auf seinem Golfkurs dann verscharrt. Ja. Das ist die Anschuldigung. Und das ist ohne Scheiß, wenn du irgendwie Hey Wolfie oder so Mainstream-nahe YouTuber, ne, so irgendwie die SJW oder Woke-YouTuber, die heute noch übrig sind, wenn du dir deren Kram anguckst, die nehmen das für voll. Ne? Also das ist der Kram, mit dem die wirklich kommen. Trump ist ein Massenmörder und Massenvergewaltiger. Eine andere Sache ist die Anschuldigung, dass auf Mar-a-Lago, ja, auf einer Party, ja, eine damals 13-jährige, die diese Aussage getätigt hat gegenüber dem FBI, oder ich habe eine anonyme Mitteilung, gab es von ihr, sie zu einem zu Oralverkehr gezwungen hätte, und zwar auf einer Party, auf der die Familie von Donald Trump und Elon Musk anwesend gewesen wären. Das Interessante daran ist, dass diese damals 13-Jährige nicht befragt werden konnte, beziehungsweise weitergehend befragt. Es liegt nur diese anonyme Aussage vor, weil sie keine Kontaktinformationen hinterlassen hat.
Also, ja, weil sie unterm Golfkurs liegt, oder?
Wahrscheinlich, ja. Direkt danach unterm Golfkurs verscharrt worden. Ja. Dabei ist die Kushner-Sache deutlich belastender. Allerdings ist die halt belastender in die Richtung von einem Mossad-Einfluss, ja, auf, ja, Trump. Und das interessiert die Mainstream und interessiert die Woken natürlich wiederum nicht. Ne? Also das ist nicht die Story, die sie über Donald Trump verkaufen wollen. Ich würde sehr gerne übrigens auch dieses FBI-Dokument, das ich mir auf Deutsch übersetzt habe, weil das für mich sehr zentral ist in dieser Sache, kurz vorlesen. Ja, ist nicht sonderlich lang. Ich will da nämlich nochmal dran betonen, anders als die Sachen, die ich gerade gesagt habe. Also es waren Zeugenaussagen, in einem Fall eine anonyme Zeugenaussage. Es gibt dann auch die Sache, die hatte ich auch in der ersten Kolumne erwähnt. Das war ebenfalls eine Zeugenaussage, die über abgedrehteste Sachen auf irgendeiner Yacht berichtet hatte. Diese Zeugenaussagen würde ich nicht sonderlich viel Gewicht drauflegen. Im Falle von der Yacht beispielsweise, das hat dann Matt Walsh, wie ich darauf hingewiesen wurde, unter meiner Kolumne später klargestellt, die wurde getätigt von irgendeinem Pilz-Junkie. Okay. Das können halt irgendwelche Leute sein. Zeugen sind die eine Sache. Die Sache, um die es in dieser E-Mail geht, das ist jemand, der hat als geheimer Informant für das FBI gearbeitet. Der wird hier immer benannt als Confidential Human Source. Ich habe das einfach zu der geheime Informant geändert in meiner Übersetzung. Mhm. Und der hatte einen Handling Agent und so weiter und war halt jahrelang eingeschleust worden in das Umfeld von Dershowitz und zu Dershowitz selber, diesem Anwalt, Alan Dershowitz und, ja, Professor an Harvard. Und ja, genau, da heißt es in der E-Mail Folgendes. Der geheime Informant wurde vom Handling Agent nach Informationen über unrechtmäßige Einflussnahme auf die Wahlen in den USA gefragt. Der geheime Informant hatte solche Informationen schon preisgegeben, aber er hatte mehrere Themen noch weiter vertieft. Der geheime Informant fand heraus, dass Alan Dershowitz viele Studenten aus wohlhabenden Familien beeinflusst. Zum Beispiel waren Josh Kushner und Jared Kushner beide seine Studenten. Dershowitz sagte dem Informanten, dass er, wenn er noch einmal jung wäre, als Mossad-Agent arbeiten würde. Der Informant glaubte, dass Dershowitz vom Mossad vereinnahmt ist und an ihre Ziele glaubt. Der Informant kommuniziert immer noch mit Dershowitz. Jeffrey Epstein wurde von Dershowitz vertreten. Der Zeuge erinnert sich daran, wie Dershowitz Alex Ocasta, ein Staatsanwalt im Süden Floridas, sagte, dass Epstein sowohl zu amerikanischen als auch zu verbündeten Geheimdiensten gehöre. Der Informant teilte Anrufe zwischen Dershowitz und Epstein mit uns, während denen er sich Notizen gemacht hatte. Nach diesen Anrufen wurde Dershowitz vom Mossad angerufen, der eine Nachbesprechung mit ihm machte. Im Original heißt es debriefed him. Mhm. Also,
ja, ja, entbriefen, ja.
Ja, genau. Epstein stand dem ehemaligen Premierminister Israels Ehud Barak nahe und wurde unter ihm zum Spion ausgebildet. Das wiederum, das ist jetzt nicht eine Darstellung des Informanten, das ist eine faktische Behauptung des FBI als Zusatzinformation. Ne? Stand dem ehemaligen Premierminister Israels Ehud Barak nahe und wurde unter ihm zum Spion ausgebildet. Barak hielt Netanyahu für einen Kriminellen. Saudi-Arabien, Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate sind gegen Katar verbündet. Einer, der, das ist dann zensiert, des Informanten, der vermutlich für zensiert arbeitete, stellte ihm eine Menge Fragen über Epstein. Der Informant war davon überzeugt, dass Epstein ein vereinnahmter Mossad-Agent war. Das ist die interne FBI-E-Mail. Und ich denke, da kannst du durchaus einiges Gewicht drauflegen. Mhm. Also, sie sagen, dass nach ihrer Einschätzung er ein israelischer Spion war, dass er unter Ehud Barak ausgebildet wurde zu einem israelischen Spion. Und ihr Informant sagt, dass er mit Alan Dershowitz, der mit hoher Wahrscheinlichkeit für Mossad gearbeitet hat, in ständigen Kontakt stand und dass Alan Dershowitz danach debrieft wurde vom Mossad und dass die Einschätzung von diesem geheimen Informanten war, dass Epstein selbst ein Mossad-Agent war. Das ist schon, also dass darüber nicht berichtet wird im Mainstream, ist nicht überraschend, aber in einer normalen Welt mit einer neutralen Presse, die an der Wahrheitsfindung interessiert wäre, wäre das vermutlich der zentrale Fokuspunkt von den bisherigen Epstein-Leaks.
Ja, ja. Zwei Sachen direkt dazu, die mir jetzt gekommen sind. Zum einen, ich habe es auch nur in einem kurzen Reel gesehen, ich habe es nicht verifiziert selbst, dass die These existiert, dass Epstein eben auch Kontakt mit Netanyahu direkt hatte. Ich weiß nicht, hast du das gelesen?
Ehrlich gesagt nicht, das
höre ich zum ersten Mal. Also es hat wohl jemand, wie gesagt, ich habe es nicht überprüft, ich suche es aber mal raus, vielleicht können wir es in den Kommentar doch oder unten drunter schreiben. Deswegen jetzt mit großer Vorsicht, keine journalistische Aussage, ich habe es nur so gehört von irgendjemandem, dass er schreibt mit jemandem, der geschwärzt ist, irgendwie habe lange nichts mehr von dir gehört, pipapo, was machst du? Und er antwortet halt, bin momentan in Indien oder bin bis zum so und so vielten in Indien, werde dann danach in die USA kommen. Und also sind halt, ich glaube, zwei Daten sind drin und diese Daten hat halt jemand mit dem Terminkalender von Netanyahu abgegleicht, der halt nahezu exakt an diesen Daten halt einen Staatsbesuch in Indien hat und danach in die USA gereist ist. So, ist natürlich kein Beweis, klar, muss man überprüfen, aber es ist halt doch eben auch wieder ein Hinweis in diese Geschichte, dass er halt tiefer in dieser Netanyahu-Israel-Geschichte drinsteckt.
Die Ehud Barak-Sache ist vollkommen klar auch. Also da gibt es dann noch zwischen lustigerweise Steve Bannon und ihm einen Austausch, wo die Rede davon ist, dass er Aaron Klein connecten soll. Das ist die Bitte von Bannon. Aaron Klein, der Mann von Barron, wie er ihn selber bezeichnet, den er jetzt nach Israel schickt, mit Ehud Barak. Und daraufhin hat dieser Aaron Klein diverse Kampagnen für Netanyahu gemacht, unter anderem auch die 2022, die dann zu dieser irgendwie Minderheitsregierung oder so führte, aus der dann letztlich die jetzige Regierung hervorgegangen ist. Also der wurde dann ein sehr wichtiger Mann für Netanyahu.
Mhm. Ja, was ich auch noch sehr interessant fand, die Lebensgeschichte von Epstein, ich weiß nicht, ob du da mal reingeschaut hast, weil eine Frage, die sich mir relativ früh gestellt hat, ist, wer ist dieser Mann und wie kommt der so schnell da, also was heißt schnell, er war jetzt Mitte, Ende 60, aber wie kommt der so schnell an diese Position mit diesem unvorstellbaren Grad an Macht und Geld? Und das ist wirklich sehr interessant auch. Er hat in den USA halt in den 70ern und 80ern halt so krass schnell Karriere gemacht, sehr früh, also er scheint wirklich ein begnadeter Mensch gewesen zu sein, hochintelligent, der halt in verschiedenen Bereichen gearbeitet hat und so schnell aufgestiegen ist und halt auch vielen Leuten gefallen hat, die ihn dann gefördert haben und so weiter, bis er schließlich Investmentbanker wurde, hat dann da auch im weitesten Sinne eine Ausbildung gemacht und hat irgendwann sehr selbst Vermögensverwalter geworden für Multimilliardäre und hat eben diesen Epstein, ich glaube Trust heißt es dann, Trust Fund oder so, gegründet und hat halt eben für Superreiche das Geld verwaltet. Und verwaltet ist ja, der Deutsche denkt ja immer, der hat das in seine Schließfächer gelegt, aber er hat das ja natürlich gewinnbringend angelegt und dann ist halt auch klar, dass jemand, der vielleicht gar nicht privat über so ein großes Vermögen verfügt, kann er aber eben im Sinne seiner Klienten, im Sinne seiner Kunden über Milliarden verfügen und die halt in verschiedene Unternehmen anlegen, natürlich mit dem Hintergedanken darauf, wo kriegt man am meisten Rendite. Das denkt ja zumindest der Kunde. Aber trotzdem hat ja der Anleger oder der Investmentbanker eine relativ große Freiheit, in welche Unternehmen er dann reingeht. Und so ist halt auch meine Vermutung, ist er halt in diese ganze Tech-Bubble reingekommen, hier mit Peter Thiel und Elon Musk und so weiter, die ja auch häufig in den Epstein-Files auftauchen.
Ja. Ja, das kann sehr gut sein. Ich denke, zum Teil wird er auch einfach connected worden sein. Ich weiß nicht, hast du einen Überblick darüber, seit wann er schon mit Glenn Maxwell zusammen war?
Mit der Frau, Ghislaine, oder heißt die Glenn? Wie?
Genau, genau.
Ja.
Ich glaube, man spricht Glenn aus.
Ja, aber sag ich mal Ghislaine. die kam relativ spät, also ich glaube in den 90ern. In den 80ern hat er in so einem popligen Apartment noch gewohnt, also aber auch schon mehrere Millionen, Milliarden verwaltet hat. Und also ein typischer Dauerarbeiter dann, der irgendwie kein Privatleben hatte. Und als diese Frau dann zu ihm kam, da war er halt schon relativ weit bekannt, aber die hat ihn halt nochmal nach vorne gebracht und hat halt eben auch dafür gesorgt, dass er sich adäquater ausstattet, so kann man es sagen.
Bei ihr ist ja auch sehr naheliegend, dass sie für den Mossad gearbeitet hat oder zumindest sich in diesen Kreisen bewegt hat, denn ihr Vater war ein Mossad-Spion.
Ja, okay, wusste ich auch nicht, ja.
Ich habe auch gerade noch eine E-Mail vor mir, lustigerweise mit Peter Thiel, den du gerade erwähnt hast.
Ja.
Die wirst du sicherlich auch schon gesehen haben, die, in der er angibt, dass er die Rothschilds repräsentiert. Das heißt natürlich nicht, dass irgendwie alles, was er macht, eine Rothschild-Sache gewesen wäre, aber die gehörten zumindest zu seinen Kunden.
Ja, ja. Bei Peter Thiel habe ich selbst geschaut. Also da gibt ja die verschiedenen Rechercheplattformen, wo man halt selbst nachgucken kann. Und Thiel, man sieht halt auch einfach beim Wortlaut, wie Thiel und Epstein halt geschrieben haben, dass sie halt Best Buddies waren wahrscheinlich. Und auch im Sinne von, ja, bringst du mir noch irgendwas vorbei oder so. Also, dass auch irgendein Austausch stattgefunden hat in Kalifornien. Und was ich halt krass finde, da habe ich bis jetzt auch noch gar nichts drüber gelesen. Das ist so eine meiner, ich sage mal vorsichtig, Lieblingsverschwörungstheorien. Das ist jetzt, gerade haben Verschwörungstheorien ja so Konjunktur, dass man halt die Sachen raushauen kann, ohne als durchgeknallt zu zählen.
Naja, das ist verrückt.
Und
ich bin auch froh, dass das jetzt passiert und nicht quasi in der Anfangszeit, wo man sich so ein bisschen da reinsteigert.
Ja, ja, ja.
Inzwischen ist das eher so ein Thema, wo man nicht mehr so leidenschaftlich ist. Ne? Es kommt da quasi alles ans Tageslicht, beziehungsweise es wird deutlich normalisiert, darüber zu reden. Und ja, inzwischen hat sich das für mich so abgenutzt, es ist halt nur so.
Ja, es ist halt Arbeit, so, ne? So, gleich haben wir Feierabend, ja. PC aus. Und ja, und vor allem überlegen wir, wenn das jetzt vor 5, 6 Jahren oder vor 10 Jahren passiert wäre, so die AfD gerade in den Anfangsschuhen, die Überfremdung wächst, irgendwie patriotische Strömungen sind bei 3, 4, 5% Richtung 10% und auf einmal kommen halt irgendwelche Bekloppten um die Ecke und erzählen, was von Pizza geht. Also gut, dass es damals kein Thema war, wie du gesagt hast.
Ich denke auch eine Menge von quasi dem abstoßenden Effekt, also neben dem Stigma, das natürlich von außen draufgepackt wird, von Verschwörungstheorien und Verschwörungstheoretikern ist die Besessenheit.
Ja.
Also ich denke, vieles davon ist der Vibe, dieses quasi, nee, guck, so ist das. Und jetzt guck dir mal das an. Also hier, so fügt sich alles zusammen.
Genau.
Während eine nüchterne, kaltere Betrachtung, also ich glaube nicht, dass das jetzt alles ändern wird, ehrlich gesagt. Ich glaube, das wird am Ende relativ wenig ändern. Es wird die Leute höchstens ein bisschen zynischer machen. Und der Vibe, den Leute, die sich da reinsteigern, abgeben, ist halt immer ein, ja, das, also erstens gehen sie viel zu weit damit und bohren sich dann auch in irgendwelche Sachen rein, die sie vermutlich selber an Geheimdienstplänen sind, ne? Hashtag Adenochrom und so ein Kram, um das Ganze unglaublich erscheinen zu lassen. Und zweitens denken sie, dass jetzt irgendwie das große Aufwachen der Masse folgt und danach, keine Ahnung, französische Revolution 2.0 oder irgendwas, das wird einfach nicht passieren.
Ja, ja.
Das wird nicht sonderlich viel ändern. Was es am meisten ändert, ist wahrscheinlich, eine gewisse Zynik bringt es rein in die Einstellung, die man gegenüber den Amerikanern, der amerikanischen Regierung einen Tag legt, so man sich dessen bewusst ist, weil wir eben sehen, also mehrere Präsidenten, unter anderem Clinton, möglicherweise auch Trump, sind beeinflusst, werden auf sexueller Basis erpresst vom Mossad. Also das ist halt die Sache, die man jetzt verinnerlichen muss. Das bedeutet, man hat es bei den Amerikanern, wie ja auch vorher schon, zumindest via AIPAC und via komische religiöse waren Sachen, wie irgendwie Ted Cruz, der sich hinstellt und sagt, ja, zentral für meinen christlichen Glauben ist, dass Israel unterstützt wird bei allem, was es macht. Also vorher war das ja auch jetzt nicht vollkommen unklar, dass diese Dinge passieren. Aber dass diese Beeinflussung zu diesem Grad und mit dieser Drastik, mit dieser auch Schwärze drin, ne, mit dieser Skrupellosigkeit vorherrscht, das ist halt eine neue Erkenntnis, sodass man halt weiß, inzwischen weiß, das ist halt der Unterschied wahrscheinlich, nicht nur vermutet und nicht nur Anhaltspunkte dafür hat, nicht nur weiß, in welchen Graustufen wird das der Fall sein, sondern man weiß jetzt, dass eine Fremdbeherrschung der Amerikaner zu einem nicht unerheblichen Grad tatsächlich vorherrscht.
Ja, ja. Ja, und das ist halt auch wieder schwierig, das halt in eine vergleichende Bewertung einzusetzen. Also wie groß ist dieser Macht oder dieser Einfluss von außen? Was ich auch lustig fand, ist, dass jetzt Joe Biden wird ja jetzt so ein bisschen gehypt, weil er halt in den Epstein-Files nicht vorkam. Fand ich auch super lustig, dass er jetzt so als Held, also natürlich ironisch jetzt als Held stilisiert wird, weil er keinen Dreck am Stecken hat. Oder ein Kommentar war, he did bomb the Middle East just for the fun of the game and not because he was blackmailed. Ja. Also für die nicht Englischmächtigen, er hat es einfach aus Spaß am Spiel gemacht und nicht, weil er erpresst wurde. Ja, viele Fragen sind noch offen.
Er war true quasi,
ja, genau,
wie jetzt Metal-Fans also sagen würden, ein true.
Was wollte ich denn jetzt noch eben sagen? Genau, mit den, achso, ich glaube, dass es noch eine deutlich positivere Wirkung hat, weil ich glaube, dass die Drastik dieser Epstein-Files, die ja jetzt auch im Mainstream kommuniziert werden, Klammer auf müssen, Klammer zu, also man kann es ja nicht totschweigen. Es wird natürlich versucht, so zu framen, dass die Rechten da die Schlimmen sind. Ich weiß nicht, wie oft ich gelesen habe, dass Elon Musk in den Epstein-Files drin vorkommt, weil er unbedingt auf der Insel mitfeiern wollte. Die Mainstream-Medien schauen dann halt, okay, wie können wir jetzt irgendwie was auf Musk schmeißen, was kleben bleibt? Und dann hat er irgendwie, ich glaube, 2 Mails hat er geschrieben, dass er da mitmachen wollte. Und Epstein hat halt keinen Bock auf ihn gehabt, was natürlich auch ein bisschen peinlich ist, aber gut, es zählt
teilweise dazu. Auch andersrum, ne? Also das hat ja stattgefunden so im Herbst und Ende jeweils von 2012 und 2013. Und 2012 war es eher so, dass Musk halt immer kommt mit, ey, komm mal auf die Insel und so weiter und wird halt zurückgewiesen oder komm mal bei mir in New York vorbei. Ich habe die lustigerweise gerade auf Deutsch vor mir liegen, diese E-Mails. Also einmal haben wir diesen Schriftwechsel, Epstein beginnt. Hast du schon Pläne für New York? Bei der Eröffnung der Generalversammlung der UN kommen viele interessante Leute in mein Haus. Dann sagt Musk, ich leite das Produktdesign und die Ingenieure von 2 komplizierten Firmen. Darüber hinaus wird SpaceX bald die vermutlich fortgeschrittenste Rakete der Geschichte testen. Nach New York fliegen, um UN-Diplomaten dabei zuzuschauen, wie sie nichts machen, wäre Zeitverschwendung. Und dann Epstein, denkst du, ich bin behindert? Nur ein Witz, niemand da wird unter 25 sein und sie sind alle sehr süß. Dieser Schriftwechsel geht übrigens nicht weiter. Also zumindest in den Files ist da nichts weiteres drin. Es scheint so, als wenn Musk darauf nicht mehr geantwortet hätte. Ja. Und dann wurde er einmal noch zur Insel eingeladen und hat darauf geantwortet, hast du irgendwelche Partys geplant? Ich habe mich dieses Jahr um den Verstand gearbeitet und deshalb will ich, sobald meine Kinder nach Weihnachten nach Hause fahren, die Partyszene in St. Barts oder woanders besuchen und die Sau rauslassen. Ich weiß die Einladung ja zu schätzen, aber ein friedlicher Inselurlaub ist wirklich das Gegenteil von dem, worauf ich gerade Bock habe. Also es scheint so, als wenn Musk keine Ahnung hätte, worum es geht. Ja. Genau, zu autistisch ist. Ne? Ja, es gibt ja diese Memes auf Twitter mit Autismus als dem großen Schutzschild vor der Pädoinsel.
Gut möglich, ja. Ja, auf jeden Fall, also der es trinkt bis in den Mainstream vor und trotz zahlreicher Versuche, das so zu framen, glaube ich aber, dass viele Normies dadurch auch aufwachen. Ist natürlich jetzt die Frage, bringt das der deutschen Rechten was oder den Libertären oder wie kann man das jetzt irgendwie nutzbar machen? Aber ich denke, jeder normale Deutsche oder auch Europäer, auch US-Amerikaner, der halt einmal diese Abgründe da jetzt erfahren hat, dessen Bild von der sauberen Elite ist halt so krass gebröckelt, dass die Leute halt auch leichter dann daraufhin später eben zu abweichenden politischen Positionen hintendieren, oder?
Sicherlich. Also ich denke, was den Normie betrifft, klopft es ihnen weich für eine zynischere Betrachtung der Welt und unserer eigenen Eliten und vor allem Gesellschaftsformen, wie sie sich gerade darstellen. Ich denke, es ist auch ein gewisses Risiko für unsere Leute. Also du kannst halt so ein bisschen irre werden, wenn du dich zu sehr in diesen Kram reinsteigerst. Ich denke, teilweise sind auch solche Sachen quasi da eingebaut. Gibt es Psy-Ops, auf die man stößt, wenn du jetzt irgendwie intensiv dich mit Pizzagate beschäftigst und wirklich obsessiv wirst, dann wirst du so ein bisschen irre. Also das ist halt wirklich so. Und insofern sollte man, glaube ich, eine gewisse Gelassenheit predigen, um zu verhindern, dass man teilweise Leute jetzt daran verliert, ist ein bisschen drastisch gesagt, aber das sollte sich selbst beschädigen, beziehungsweise psychologisch auf eine Schiene gehen, die nicht gut ist damit. Das Lustige ist, du kommst halt irgendwann mit so einem Kram hinten raus und der Schluss am Ende ist dann weder irgendwie, das ist alles exakt so, wie auf allen Internetforen zu lesen ist. Die Summe davon ist einfach die Wahrheit und ja, keine Ahnung, wir werden jetzt die satanische Kabale stürzen oder so. Noch ist es, das war alles Bullshit, es ist eher so ein ja, so ist es halt leider, ne? Also, und damit hakt man es mehr oder minder ab und wendet sich wieder größtenteils der Tagespolitik zu, weil da halt wenig draus folgt, erst einmal. Ja. Also, wenn du große Politiker bei uns damit absägen kannst, dann wird das zu einem sehr zentralen Thema. Bisher hat das ja noch gefehlt, größtenteils. Ich glaube, 1-2 Benennungen gab es, aber jetzt nichts wirklich, wirklich Interessantes für den deutschen Sprachraum. Macron wahrscheinlich noch in Europa das Interessanteste, was da drin war.
Ja.
Aber solange das fehlt, wird das nicht erstmal nicht so zentral für uns, denke ich. Bis auf das, was wir gerade besprochen haben mit den Normies.
Das ist richtig, ja. Und das ist dann halt auch wieder die große Gefahr, dass dann Leute, die eigentlich also auch jetzt Medienkonsumenten, genauso wie Medienschaffende, die sich ja eigentlich um unser Land kümmern sollten, dass wir hier irgendwie im Jahr 2100 noch existieren als Deutschland, sich halt dann verführen lassen, da falsch abzubiegen. Das stimmt, ja. Ähnlich war es ja auch bei Corona. Das war ja auch so ein Schock-Aufwach-Moment für viele. Und sicherlich hat das im Saldo den konservativen Patrioten mehr gebracht, als es geschadet hat. Klar, weil viele halt dann einfach kennengelernt haben, zu was ist der Staat fähig. Aber es gab ja auch sehr, sehr viele Leute, die ja damit dann komplett überfordert waren. Also insbesondere aus der Boomer-Generation, die halt irgendwie bis neulich noch Tagesschau geguckt haben und dachten, ja, alles ist super. Und auf einmal kommt halt Lauterbach und läuft denen mit einer Spritze hinterher. Die konnten ja gar nicht damit umgehen, mit diesen Anzahl an neuen Informationen und das auch überhaupt einzuordnen. Wohingehend ja viele Leute, ja, wie wir, die schon länger dabei waren, gemerkt, okay, das ist halt ein Puzzlestück von ganz vielen, die halt eben zeigt, wo Deutschland falsch abgebogen ist. Und auch die Gefahr sehe ich halt jetzt auch bei Epstein, dass es halt, ja klar, es löst halt oder es bröckelt halt viele aus dem Mainstream raus, aber man muss das halt auch irgendwie kreativ oder ja produktiv in eine gewisse Richtung lenken. Eine Frage habe ich jetzt auch noch, hast du das mit 4chan und Reddit verfolgt, dass halt Maxwell und Epstein da auch irgendwie aktiv gewesen waren oder sind?
Das habe ich lustigerweise null verfolgt.
Also es wurde auch behauptet, dass beide wohl einen gewissen Einfluss auf diese Imageboards hatten, aber auch dem bin ich nicht weiter nachgegangen, um da jetzt wilde Spekulationen an die Wand zu malen. Aber das gibt halt auch so viele Fäden, denen man irgendwie bei der Recherche jetzt nachgehen kann, wo man halt gar nicht mit klarkommt. Ein Beispiel ist auch, das ist meine Lieblingsverschwörungstheorie, habe ich eben kurz angesprochen. Peter Thiel kennst du ja. Und das Klar. ist ja einer dieser Tech-Milliardäre. Wir haben ja auch eben drüber gesprochen. Und der hatte vor ungefähr 10 Jahren großes Interesse an der Verjüngungsforschung. Das war irgendwie diese Aufschwungphase in Silicon Valley, wo ja Musk und so auch dabei war. Die haben ja eBay und PayPal auch irgendwie mitgegründet und mitfinanziert. Und
jetzt kommt das Adrenochrom.
Peter Thiel ist ja teilweise auch immer politisch aktiv oder denkt zumindest politisch, unterstützt ja auch als Libertärer eher die Rechten. Dann ist er mal ein bisschen in krudere Sachen abgeschweift, dann ist er wieder christlich geworden und so. Und das ist halt so, es gab mal eine Firma, die hieß Ambrosia in Kalifornien. Das müsste vor 2016 gewesen sein. Und das war das Konzept. Und man weiß nicht genau, inwiefern Peter Thiel da involviert war. Das passt halt zeitlich alles zusammen. Und man weiß wohl auch, dass er Business-Anfragen gestellt hat an diese Firma. Und da ging es halt um die Verjüngungsforschung, nämlich um die Bluttransfusion von jungen zu alten Menschen. Und ich habe das mal in der Krautzone auch behandelt. Ich habe das Thema sonst aber auch nie angepackt, weil es halt einfach so abgefahren ist. Und das ist damals entstanden aufgrund einer Forschungsarbeit von einem Biologen, der hat mit Mäusen gearbeitet. Die Studie habe ich auch tatsächlich ganz gelesen. Und zwar geht es darum, dass Mäuse wurden kognitiv getestet, inwiefern sie so und so schnell ein Labyrinth absolvieren. Das ist wohl in der Mäuseforschung, Kognitionsforschung so immer ein klassischer Proxy für Intelligenz. Und dann kann man halt die Zeit stoppen, kann das schön vergleichen, wie klug Mäuse sind und so. Und dann hat man das halt bei Mäusen über den gesamten Lebenszyklus gemacht und die älteren also je älter die Mäuse wurden, desto langsamer wurden sie halt, weil eben der kognitive Verfall irgendwann aufgetreten ist mit höherem Alter. Und dann hat dieser Forscher halt Jungmäuse an Altmäuse genäht und hat die halt mit Bluttransfusionen Bluttransfusionen ausgetauscht, wie sozusagen zu einem Blutkreislauf verbunden, sodass halt das Blut der Jungmaus und der Altmaus permanent ausgetauscht wurden. Und dann hat man die halt wieder gelöst und hat die Altmaus wieder ins Labyrinth geschickt. Und siehe da, die Altmaus war in der Lage dazu, das Labyrinth schneller zu absolvieren wieder. Das heißt, man hat damals zum ersten Mal, das müsste 2000er Jahre, 2010 gewesen sein, zum ersten Mal einen Beweis gehabt, dass Jungblut tatsächlich einen nachweisbaren Verjüngungseffekt durch Transfusion hat. Und was im Hintergrund ja immer mitschwingt, dass ja unsere gesamte Mythen- und Sagenwelt mit Vampiren auch irgendwie das berührt. Also dass ja ein Graf Dracula irgendwie von jungen Frauen dann das Blut aussaugt und dadurch ewig leben kann. Das ist ja aus der Sagenwelt, ist ja wahrscheinlich mehrere tausend Jahre alt, wenn es halt die Überlieferung gibt. Und bei dieser Blutsache. Und nachdem das halt irgendwie klar war, hat halt diese Ambrosia-Firma dann angefangen, in diese Richtung auch selbst zu forschen und das anzubieten. Und die wurde dann aber dicht gemacht. Und Peter Thiel war wohl auch irgendwie da rein verstrickt, man weiß es halt auch nicht ganz. Aber es war sogar im offiziellen Konzept so, dass ab 16-Jährige halt ihr jugendliches Blut spenden sollen und dafür halt Geld bekommen und alte Leute das halt eben dann ja, aufnehmen oder per Transfusion bekommen. Aber der kalifornische Staat hat das dann irgendwann dicht gemacht, weil, oder hat denen dann die Genehmigung entzogen. Ich weiß nicht genau, wie das abgelaufen ist. Und diese Firma hieß halt auch Ambrosia. Und Ambrosia taucht in den Epstein-Files auch relativ oft auf. Aber auch in so total merkwürdigen Zusammenhängen, wo du es halt irgendwie gar nicht richtig zuordnen kannst. Deswegen kann ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht sagen, dass da ein direkter Bezug zwischen Epstein und dieser Firma und Peter Thiel halt in diesem Dreieck stattgefunden hat. Aber auch das ist halt wieder so ein typischer Faden, wo man sich halt total verlieren kann und von Themen, die halt noch überhaupt nicht aufgearbeitet sind. Weil ich meine, wie viel Mails sind es, wie viele Millionen Nachrichten, die jetzt da veröffentlicht
Sind
wurden.
3 Millionen.
Ja, das ist eine Mammutaufgabe unvorstellbaren Ausmaßes. Und dann ist man auch immer in diesem Graubereich, weißt du, haben wir jetzt auch ein paar Mal angesprochen. Es gibt halt dann eben Hinweise darauf, dass es so ist, aber es gibt halt dann doch keine handfesten Beweise. Und das ist halt was, also bis auf diese wenigen Sachen, die du jetzt eben vorgestellt hast. Und das ist halt auch was irgendwie so frustrierend ist. Man schaut dann da durch, geht der Sache nach und denkt halt so, okay, das könnte total gut passen, aber es ist halt nicht sicher.
Du weißt halt auch nie, wie viel quasi Psyop ist und wie viel real ist, wie viel quasi darauf gepflanzt ist, um Sachen ins Lächerliche zu ziehen.
Ja.
Also was wir jetzt bewiesen haben, bewiesen ist vielleicht ein zu großes Wort. Was wir jetzt mit Indizien, mit starken Indizien untermauert haben, ist zum Beispiel der Teil von Pizzagate, dass in solchen Kreisen Pizza und andere Essenssachen als Code für Kinder benutzt werden.
Ja.
Das ist für mich jetzt nahe bewiesen.
Ja.
Also das ist sehr, sehr stark untermauert jetzt durch Indizien. Diese Sache, quasi die Version davon auf Crack wäre nochmal dann ja Xavier Naidoo-Style Adrenochrom,
Ja,
ne?
ja.
Was davon ausgeht, dass du irgendwie Kinder quasi folterst, damit ihr Blut adrenalisiert wird und du dann irgendwie diesen Stoff daraus ernten kannst, diesen Stoff, den du übrigens meines Wissens synthetisch herstellen
Richtig, ja.
kannst.
Also da bin ich
Genau.
bei dir, dass die Adrenochrom-Geschichte halte ich nicht für wahr, weil ich habe das auch mal im Heft gehabt. Man kann das deutlich günstiger chemisch herstellen mit der gleichen Wirkung und es würde überhaupt keinen Sinn machen, dieses riskante Verfangen dann zu machen, irgendwie Kinder zu entführen und zu foltern und das Blut zu bekommen. Also man kann es im Labor einfach herstellen. Man kann es sogar im Internet bestellen. Ich glaube, es ist rezeptfrei.
Ja, und dann haben wir halt das durch diverse Kunstsachen, durch diverse, ja auch Dinge, die dann immer wieder aufgetaucht sind auf deren Instagram-Seiten, gerade in solchen Zusammenhängen, schon naheliegt, dass irgendwelche eigenartigen Rituale vollzogen werden. Also bei Clinton war es ja zum Beispiel dann diese komische Künstlerin, wie ist sie, Marina Abramovic,
Ja,
glaube ich, ne?
ja.
Die ihre Spirit-Cookings da gemacht hat. Da gibt es so ein Video davon, wie sie das macht. Also da werden diverse Körpersäfte, und das macht die tatsächlich, also das ist keine Verschwörungstheorie, sondern es gibt ein Video davon, wie sie das macht. Da wird Spermium, also Sperma wird mit Blut und Brustmilch zusammengemischt, und dann hat man irgendwie so eine kleine Figur, die irgendwas repräsentiert, und da gießt man die Scheiße dann drauf, und außerdem malt man dann irgendwelche Sprüche an die Wand damit und so, ne? Und zu sowas wurde zum Beispiel Clinton laut den E-Mails eingeladen, zu einem Spirit Cooking. Was ja schon also in die Richtung von irgendwas Okkultem, Eigenartigen geht. Und also ich denke, so etwas findet durchaus statt. Und teilweise wird das ja auch, also die Videos, die damals, oder die Fotos auch, die damals schon bei Pizzagate immer rumgingen von irgendwelchen Hollywood-Leuten oder wichtigen Musikleuten, so Lady Gaga-Style, die halt sehr eigenartige Veranstaltungen da fabrizieren, die in die Richtung von Kannibalismus gehen oder so, ne? Rituell quasi solchen Sachen frönen, ob die jetzt irgendwie auffressen, ist einmal dahingestellt, aber quasi, dass zumindest künstlerisch sowas verarbeitet wird bei denen und irgendwie eine Art spirituelle Rolle zu spielen scheint, wie jetzt irgendwie diese Performance da, wo dann irgendeine sich nackt ausgezogen hat und so getan hat, als wenn sie eine Leiche wäre, und dann kriegt man da irgendwie so einen Kuchen, der aussieht wie Stücke von ihrem Körper. Ich habe das war irgendwie diese Musiksache, die jetzt wieder auf Twitter rumgegangen ist. Sowas findet offenkundig
Ja.
statt. Also das spielt irgendeine Rolle für die. Das war jetzt lustigerweise in den Files deutlich unterrepräsentiert, beziehungsweise gar nicht wirklich vorhanden. Also bei allen anderen Sachen, wie zum Beispiel Balenciaga, wie zum Beispiel im EU-Parlament diese komischen Pädobilder, die da hingen vor, ich glaube, 2023, im Frühjahr war das, wie zum Beispiel bei Pizzagate selber. Das fand sich jetzt nicht in diesen E-Mails, muss man sagen. Also davon habe ich jetzt nichts Nennenswertes gesehen. Was eigentlich das erste Mal ist, dass so große Neuigkeiten aus dieser Eliten abgedrehten Ecke kommen und das ist nicht wieder mit am Start.
Ja, und wenn es drin gewesen wäre, wäre es ja wahrscheinlich eine der populärsten Sachen geworden, die dann überall auch rausgekommen wären.
Ja, genau. Und das Einzige, was man da wirklich hatte, das war dieser Pilz-Junkie,
ja.
Der halt solche rituellen Sachen geschildert hat, aber höchst unglaubwürdig war.
Was für mich auch noch eine sehr befriedigende Sache war die Rolle von Noam Chomsky. Hast du das auch verfolgt?
Das war ja sogar schon im ersten
Fallpaket. Die Fotos sind ja im ersten Fallpaket aufgetaucht, aber jetzt hat in den Mails, ich weiß nicht, ob das jetzt neu kam oder auch damals schon war, dass halt, ich suche gerade das Zitat, teilweise wird Chomsky mit Aussagen zitiert, in denen er den regelmäßigen Kontakt, Zitat, als, Zitat, äußerst wertvolle Erfahrung bezeichnet. Also Kontakt mit Epstein. Dass da halt eben auch noch mehr dahinter steckt, als jetzt die reine Männerfreundschaft oder Beratungsfreundschaft, die halt bei den ersten Veröffentlichungen schon rausgekommen ist. Und warum ich das halt so krass finde, ist, viele kennen ihn vielleicht vom Namen her zumindest, Noam Chomsky, ist ja ein Sprachwissenschaftler oder was, oder Philosoph, ich weiß nicht, wie man ihn am besten klassifiziert, also wahrscheinlich einer
Vordenker.
Ja, der einflussreichsten Wissenschaftler in den Gesellschaftswissenschaften, könnte man sagen, der auch verschiedene Paradigmenwechsel veranlasst hat in seinem Leben, in seiner Forschung. Wir haben den im Politikstudium auch ganz oft behandelt, weil er hat auch diese französischen existenzialistischen Ansätze fortgeführt, dass halt eben Hierarchien und Macht immer ein Problem sind bei Kommunikation. Und er hat in dem Sinne eine klassische linke, linksliberale Philosophie vertreten, dass eben die Mächtigen die Bösen sind, die alle kontrollieren und von unten die Graswurzelbewegung kommen muss und sich die Macht anhand des Wortes und so weiter wiederholen soll. Also dieser ganze linke, überakademisierte Blödsinn. Und dann taucht er halt in den Epstein-Files auf und ist halt Best Buddy mit dem milliardenschweren Hedgefondsmanager. Also unfassbar. Und auch die Linke hat da jetzt stark dran zu kauen. Der Freitag hat jetzt heute oder gestern einen Artikel dazu gebracht. Frankfurter Rundschau hat es. Und also sie scheinen, auf mich wirkt es zumindest so, dass sie ihren einstigen Säulenheiligen jetzt stürzen, dass er halt in die Gefänge der Macht kam und eigentlich gar nicht so der super tolle Linke ist.
Korrumpiert wurde zumindest dann.
Ja.
Ich meine, es gibt ein Foto von ihm auf dem Lolita Express in diesem Flugzeug.
Ja.
Ja, also im Grunde genommen ist das für beide Seiten schmerzhaft. Nur ich habe das Gefühl, dass wir jetzt propagandistisch oder was die Linken bei uns ausnutzen wollen, propagandistisch ist unser Hang zur Wahrheit. Ne? Also die sind schon bereit, im Grunde genommen alles so weit zu verbiegen, wie sie es müssen und Dinge auszublenden und andere in den Vordergrund zu stellen, um ein Narrativ daraus zu spinnen. Und wir sind es halt nicht. Ne? Also ich glaube, wir haben über die Leute aus unserem Dunstkreis, aus Amiland, deutlich mehr geredet, als die über die Leute aus ihrem Dunstkreis, die da rausgekommen sind. Und es sollte dabei immer wieder betont werden, wenn es nach denen ginge, die haben keinerlei Druck darauf ausgeübt, dass diese Scheiße rauskommt. Die hatten da kein Interesse dran. Auch die Basis hatte da kein Interesse dran. Also da kannst du nicht nur kommen mit
Bernie Sanders war aber auf der guten Seite.
Ja, genau. Auch die, sagen wir mal, kleineren Influencer, beziehungsweise einfach nur die breite Masse von Leuten, die in Social Media aktiv waren oder auf die Straße hätten gehen können oder so von Demokratenseite, die hatten kein Interesse daran, dass die Scheiße rauskommt, weil denen das im Grunde genommen egal ist. Und da sieht man auch wieder einen gewissen Idealismus-Vorsprung, der positive und negative Seiten strategischer Natur hat, auf der rechten Seite. Also der Rechte will auch einfach die Wahrheit um der Wahrheit willen.
Ja, ja.
Das ist beim Linken nicht vorhanden. Der Linke will im Grunde genommen, das habe ich auch damals schon mal formuliert, als es dann die heiße Phase vom Wahlkampf ging letztes Mal und Biden dann sich als Gemüse entpuppt hat und so weiter, was dann dieses Mal zu viel war. Also das war quasi für die breite Masse, für die Leute, die zwischen den Stühlen stehen, zu viel. Aber diese Gemüsigkeit, die war ja im Grunde klar, auch schon 4 Jahre vorher. Ne? Was bedeutet, dass den Demokratenwähler eigentlich gar nicht so wichtig ist, wer da aufgestellt wird, beziehungsweise das kann auch ein Kohlkopf sein, das ist egal, weil eigentlich die breite Masse der Wählerbasis weiß, dass der sowieso nicht die Strippen ziehen wird, beziehungsweise eigene revolutionäre Ideen irgendwie einbringt und dann irgendwie, keine Ahnung, ein Konzept davon hat, das Land in eine Richtung zu lenken, die er sich vorstellt, sondern dass es eine Intelligenz ja dahinter gibt. Also, dass du die Demokraten wählst und dann kriegst du ein Gesicht präsentiert, wie in der Werbung für ein Waschmittel oder so, das eigentlich nur ein Konglomerat, die Kathedrale, wie wir sagen würden, aus halt NGOs, Regierungsapparat, Geheimdiensten, Medien und so weiter repräsentiert. Und damit sind die Demokratenwähler größtenteils cool. Also die haben damit gar kein Problem, sondern im Gegenteil, sie wollen das. Das bedeutet für sie Stabilität und außerdem, das ist die Wissenschaft, das ist aufgeklärt, das ist menschlich und so weiter und so fort. Sie haben die moralischen Frames, die drauf gepflanzt sind, gefressen und haben gar kein Interesse daran, dass man zu einer ehrlicheren beziehungsweise echteren Politik zurückkehrt. Und deswegen war es möglich, von rechter Seite diesen ganzen Kram, den Druck zu erzeugen, diesen ganzen Kram an die Öffentlichkeit zu bekommen unter einer rechten Regierung, auch wenn die rechte Regierung alles andere als perfekt ist. Und deswegen fällt es den Linken so viel leichter, das Ganze so zu biegen, wie sie der Bock drauf haben, während wir wirklich Bauchschmerzen haben, was eine positive Eigenschaft eigentlich an uns ist, aber aus strategischer Sicht ausgenutzt werden kann von den anderen. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, dieses Totschlagargument gegen bei denen. Deswegen brauchen wir dieses, halt die Fresse. Ihr wolltet die Scheiße nicht veröffentlicht haben. Ja. Ihr habt jetzt euer Maul zu halten.
Aber du weißt, dass Trump Demenz hat. Das war ja dann immer die Antwort darauf, dass Biden Gemüse ist. Trump ist ja auch dement.
Ja, sie haben es ja auch versucht zu drehen, dann als Biden
weg war.
Ja, hier ist unsere Junge, die steht auf dem Saft und Biden
genau.
ist
Gemüse. Genau, und du hast ja, also so wie du das ja jetzt beschrieben hast mit dem Gesicht der demokratischen Regierung, man könnte ja sagen, dass es einfach eine Maske ist, die übergezogen wird. Stichwort, hast du das Bild gesehen mit der Joe Biden, der eine Maske anhat?
Ich glaube nicht.
Das ist dann, weil das ist halt so behindert auch einfach, vor allem weil durch KI und durch dieses schnelllebige Social Media kannst du das halt auch einfach nicht prüfen. Und zwar sind halt jetzt zwei Bilder aufgetaucht, wo es halt relativ deutlich so ist, dass halt am Ohr von beiden so ein Lappen hängt. So, und es sieht halt wirklich so aus wie eine Maske. Und es sieht tatsächlich, also ich weiß nicht, ob es so ist, aber die Kritiker sagen jetzt, ja, das ist halt so ein Tape-Pflaster, um halt die Haut strammer zu machen irgendwie oder auch wie bei Schönheits-OPs auch oft verwendet wird. Und Biden wurde ja auch häufig operiert, sieht man ja auch an den Gesichtszügen so. Aber dann kommt man halt wieder in so eine absurde Spirale rein, dass man halt irgendwann gar nichts mehr glaubt und dann sollte man vielleicht den Rechner besser ausmachen.
Ja, definitiv. Also diese Tore stehen da überall bereit und laden ein, durchzugehen. Ne? Man sollte, denke ich, den Abstand gewinnen, dass man sich auch sagt, all das wird nicht kriegsentscheidend sein.
Ja.
All das ist eher ein Nebenschauplatz, der durchaus Früchte abwerfen kann und der auch generell, weil wir eben an der Wahrheit interessiert sind, nicht ausgemerzt werden kann. Also zum Beispiel, ich glaube nicht, dass ich mir strategische Vorteile im Punkto zum Beispiel, mit wem ich noch zusammenarbeiten kann, beziehungsweise wer mit mir reden wird, wo ich auftreten kann und welche Vorträge halten kann oder so, verschaffe, indem ich diese Mossad-Sache so betone. Ich glaube, das Gegenteil ist eher der Fall. Aber wenn wir anfangen, so zu denken, gehen auch wir einen gefährlichen Weg in die andere Richtung. Ne? Also dann entkernt man sich, beziehungsweise entkernt ist eigentlich falsch, dann ist man gewissermaßen korrumpiert. Dann, wenn, also egal wie klar die Sachlage ist, auch wenn keine Spekulation mehr notwendig ist, sondern du kannst einfach berichten, was war, und das reicht eigentlich, das ist berichtwürdig genug. Und du machst es nicht, weil das Stigma so groß ist, dann gibt das dem Feind im Grunde genommen eine Waffe in die Hand, um dir den Maulkorb zu verpassen. Ne? Und dementsprechend kann man dann eigentlich nicht anders, als das zu machen. Aber man sollte sich trotzdem bewusst sein, dass eine Obsession damit fehl am Platz ist, weil das nicht, also das kann ein Faktor werden, aber das wird nicht der Faktor sein, der am Ende die Dinge in unsere Richtung lenkt.
Ja, ja klar, das ist ein heikles Thema. Man hat es ja auch bei Tucker Carlson gesehen, der sich ja auch, ja, wie soll man das formulieren, der auch die heißen Eisen angepackt hat und dadurch ja auch einen hohen Preis bezahlt hat. Er ist ja dann bei Fox News rausgeworfen worden, ne? Und ist ja jetzt selbstständig quasi als Newsmann. Ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht. Oh, ich glaube nicht.
Ja, ja, klar, ja. Der ist bei Fox News rausgeworfen worden. Es ist, glaube ich, unklar. Ich glaube, es war generell etwas störrischer darauf reagieren, wenn er irgendwas nicht sagen soll, beziehungsweise irgendwas sagen soll, was die gerne hören wollen. Und seitdem, also das war eine wirklich dumme Idee, weil jetzt ist die Leine halt weg. Und seitdem hat er deutlich grundlegendere Sachen gemacht
und als noch bei Fox News. Was man halt auch noch sagen muss, zum einen die beschränkte Reichweite in Deutschland jetzt bezüglich der Epstein-Thematik. wir sind halt jetzt durch den Wahlkampf und Trump so auf die USA geprimed, dass wir halt das tendenziell jetzt auch überbewerten. Also stimme ich dir auch absolut zu. Und dass es für uns jetzt eigentlich keine pragmatische positiven Effekte haben wird, wie jetzt zum Beispiel ein Trump als Präsident oder so. Und was auch ein großer Vorteil ist, dass das in den USA passiert ist, denn in den USA hast du ja eine relativ ausgeglichene Medienlandschaft. Wenn jetzt so ein Epstein-Skandal oder so vergleichsweise in Deutschland stattgefunden hätte, wo wir halt mit unserem alternativ-medialen Marktanteil von 5-10% oder so, wäre das halt wieder so ein Riesensturm im Wasserglas gewesen gegen Goliaths, die dann halt gesagt hätten, ja, ist alles nicht so. Und in den USA wird das halt einfach besser aufbereitet und auch kritischer thematisiert, weil es halt eine neutralere Medienlandschaft gibt, die auch große rechte Medien haben, die dann halt darauf auch anspringen.
Ich denke auch, wichtig für uns ist, darauf aufbauend muss das Ziel immer sein, von dieser Entfremdung, von dem allgemeinen Narrativ und von den Eliten, dass du das halt mit was anderem ersetzt, dass du halt irgendwas Fruchtbares da reinschiebst bei den Leuten, dass du halt eine eigene Sicht auf die Welt, zumindest rudimentär, vermittelst. Denn wenn das nicht der Fall ist, es gibt keinen Grad an, die sind so böse und die fressen Kinder oder zumindest sie und beten den Teufel an oder was auch immer. Es gibt keinen Grad dessen, der tatsächlich zu einer nachhaltigen Veränderung der Gesellschaft führen würde. Ja. Also das Höchste der Gefühle, wenn du einfach nur das ausmeckst, wenn du volle Möhre darauf gehst, ist halt, dass die Köpfe ausgetauscht werden. Ich meine, guck dir zum Beispiel Dutroux an. Ne? Im Dutroux-Fall, also im Grunde genommen wieder genau dasselbe in Belgien, da wurden, wie viel, 23, über 20 auf jeden Fall, Zeugen ich glaube, die offizielle Darstellung war, die sind halt unerwartet gestorben. Ja, ja. Von einem Fall, ne? Von einem bekackten Fall. Das war wieder ein Pädophilenring, um den es da ging. Es war vollkommen klar, was abgeht. Also, der war vernetzt in die hohe Politik. Die belgische Politik, Belgien natürlich, wo dann später die EU daraus hervorging. In diesen Kreisen gibt es offenbar auch Einfluss von solchen Mächten und das wird sicherlich ähnliche Geheimdienstoperationshintergründe haben. Auf jeden Fall wird das ein Aspekt davon sein. Und das ist, also der Hase war dann aus dem Sack, beziehungsweise die Katze, aber ja dann nix. Also du musst quasi etwas bereitstehen haben, was du, wenn das Weltbild der Leute angeknackst ist, dann da reinschieben kannst, was du quasi als neues Weltbild etablieren kannst. Und das muss halt eine grundlegende Kritik an der Kultur, wie sie momentan im Westen herrscht und der Denkschule, der Schuldscheiße, dieser Selbstüberwindung, Volksüberwindung und so weiter. Das muss halt eine grundlegende Kritik davon und irgendein Positivbild sein. Ansonsten wird das nie was Nachhaltiges sein. Empörung alleine ist halt ein Strohfeuer. Das brennt dann super hell und möglicherweise verbrennt es auch ein paar Leute. Aber es setzt nicht deine Leute stattdessen da rein.
Das sehe ich ähnlich. Man sieht das ja auch im im kleinen, aber in einem ähnlichen Vergleich, den ich gerne ziehe, ist, dass der Erfolg der AfD ist halt ein gläserner Überbau. Das heißt, wir haben jetzt eine patriotische Partei, die zwischen, wo steht sie jetzt, 25%, 26%. Und wenn jetzt die AfD verboten würde, wäre das ein unvorstellbar großer Schlag, weil es unterhalb dieses parteipolitischen Überbaus keinerlei Strukturen, keine Kultur, keine gefestigten Weltbilder, keine Tradition und so weiter gibt. Das heißt, wir würden ins Nichts wieder fallen. Also natürlich nicht alle jetzt, Leute, die sich schon länger damit befassen wie wir oder auch Leute, Leser, die schon lange dabei sind, die sind ja gefestigt in diesen Dingen. Aber die 15% AfD-Wähler, die jetzt in den letzten 2 Jahren dazu kamen, das ist ja noch nicht so lange her oder in den letzten 3 Jahren, das sind ja einfach unzufriedene CDUler, die halt keinen Bock auf kriminelle Ausländer haben und irgendwie gemerkt haben, dass sie zu viel Steuern zahlen. Aber das ist ja niemand, der von Grund auf ein anderes Weltbild hat, der einen Bezug zur deutschen Kultur hat, der einen Bezug zum Volk hat, der einen Bezug, auch wirklich einen emotionalen Bezug zur Nation hat. Solche Dinge fehlen ja komplett, also nicht komplett, aber fehlen ja in den weiten Teilen der Bevölkerung. Und dadurch macht die AfD sich halt auch so angreifbar. Und deswegen ist es auch so, dass wenn sowas beschädigt würde, ist halt kein Unterbau da, der das halt irgendwie auffangen kann. Und ähnlich ist es ja auch in dem Fall, wie du beschrieben hast. Was rutscht dann da rein? Chaos, ja.
Also ich glaube, sie haben genug Abschreckung, nicht weil wir danach den Laden übernehmen auf lange Zeit, sondern weil was anderes als sie danach den Laden übernimmt, wenn sie die Partei verbieten würden. Denn das Problem ist, die Botschaft davon wäre, Demokratie ist eine Lüge. Also ihr könnt halt so ein bisschen Demokratie spielen, aber es gibt Sachen, die können für euch auch das wichtigste Thema werden. Also die können für mehr als die Hälfte der Leute zum wichtigsten Thema überhaupt werden. Und was ihnen daran wichtig ist, ist, dass der Kurs umgekehrt wird. Das ist das, was wir wollen, nicht passiert. Und wenn die politische Kraft, die sich darauf aufbauend dann entwickelt, in die Nähe von politischer Macht kommt, also 20, 30, 35% und steigend, dann verbieten wir sie halt. Also ihr könnt quasi Demokratie spielen, ihr könnt so eine Partei machen. Wenn die bei 5 oder 10% ist, dann werden wir es tolerieren. Aber wenn die in die Schlagweite von ernsthafter Gestaltungsmacht kommt, dann werden wir sie halt verbieten. Dass wir nicht dafür sorgen, dass die Leute plötzlich tief rechts werden, sondern das würde einfach dafür sorgen, dass die Leute endgültig, also ich glaube tatsächlich nicht wieder umkehrbar, endgültig entfremdet sind von dem System als solchen. Und das wiederum würde bedeuten, dass sie sich einfach rausziehen. Also nicht Bürgerkrieg, nicht ein Ende in Flammen, sondern ein Ende einfach, ein Verrotten des Ganzen von innen. Also die Leute würden einfach nicht mehr partizipieren an der Gesellschaft in bedeutungsvoller Art und Weise, weil sie das Fundament von der Gesellschaft, von der Gesellschaftsform für eine Lüge halten. Und ich glaube deswegen ist es nicht möglich, die AfD zu verbieten. Also ich glaube, deswegen würden sie das nicht wagen, weil sie wissen, dass das dann passiert.
Okay.
Es würden ihnen, also ich denke, Millionen Leute, die entweder ins Ausland abwandern, beziehungsweise hier, keine Ahnung, sagen, ich schmeiß hin und stütze oder irgendwas, abhanden kommen die Steuern zahlen. Also ich glaube, allein die wirtschaftliche Deckung des Systems würde auf lange Sicht kollabieren an so einem Verbot. Deswegen denke ich, es kann nicht passieren. Aber es stimmt, es ist eine Verwundbarkeit. Und also, wann es passieren könnte, das wäre, wenn man andere Themen irgendwie in den Vordergrund rückt und das Migrationsthema einfriert, beziehungsweise ein bisschen Linderung verschafft und uns wieder drückt, wenn wir wieder gedrückt sind auf 10%, dann kannst du uns verbieten. Das ist, glaube ich, möglich. Weil dann ist nicht mehr der Vibe da, okay, wenn es groß genug wird, wird es eh verboten. Ne? Wenn es groß, deswegen bedeutungsloses Demokratiespielen ist erlaubt, aber nicht wirklich in Schlüsselaspekten was anderes durchführen, denn das ist nicht
Ja,
erlaubt, dich wirklich
verstehe.
beteiligen am System.
Ich bin, ja, also die Analyseebene teile ich mit dir, dass die Leute sich rausziehen werden, aber ich glaube nicht, dass der Schaden für das Establishment dann so groß sein wird. Dass man mit diesem Rausziehen oder dieser Desillusionierungseffekt, nenne ich ihn jetzt mal, hat man ja in Ludwigshafen gesehen, wo ja die Teilnahme von Joachim Paul an der Wahl untersagt wurde. Der AfD-Kandidat wegen, Zitat, fehlender Verfassungstreue oder so, wurde ihm dann vorgeworfen, ne? Und da gab es ja dann diesen
Genau.
riesen Anteil an Nichtwählern. Du erinnerst dich vielleicht, wir hatten da auch ein schönes Balkendiagramm zu. Ich weiß, ich glaube, 70% waren dann Nichtwähler oder so. Also noch deutlich mehr als sonst auf einer kommunalen Ebene. Und aber trotzdem sehe ich da halt nicht so, sehe ich ja jetzt nicht so, dass den Sprengstoff oder irgendein gewisses Element, dass sich halt was verändert oder dass die Leute auch abwandern und so weiter, sondern die denken sich halt, okay, dann leckt mich, gehe ich halt nicht wählen.
Das ist
Und
aber eine ganz andere Sache. Also, wer von einer Stadt wie Ludwigshafen Oberbürgermeister wird, ist im großen Bilde unbedeutend. Und ich glaube, das ist auch den Leuten klar, die so ein Verbot veranlassen. Das ist nicht, worauf die wirklich abzielen. Die haben nicht wirklich Angst vor einem AfD-Bürgermeister da. Genauso wenig, wie sie Angst vor einem Landrat in Sonneberg hatten. Also, du kannst ja nichts machen in diesen Positionen. Nichts, was wirklich entscheidend ist. Meine Lesart ist, also, erstens für die Leute, ist das nicht so bedeutend, weil es halt der eine Typ ist und da wird halt gesagt, ja, der eine Typ, der geht nicht. Das kannst du, glaube ich, auch nur bei Leuten machen, die jetzt der Breite der Bevölkerung nicht bekannt sind. Und selbst wenn du von Ludwigshafen, nur von dieser Stadt, wirklich substanziell Leute entfremden würdest von der Demokratie an und für sich, dann hätte das nicht die große Bedeutung im gesamtdeutschen Kontext. Ich glaube, Türke könnte es nicht machen, aber ich nenne das Ganze das Mikroparteiverbot. Und meine Spekulation ist, was die wirklich damit bezwecken, das ist nicht zu beeinflussen, wer irgendwelche Wahlen auf Kommunalebene gewinnt, sondern zu beeinflussen, wie die AfD sich von unten her hierarchisch aufbaut. Also wer überhaupt in führende Ebene kommt auf Kommunalebene, daran festgemacht, dass die Entscheider sich sagen werden, ja gut, wenn wir den und den aufstellen, der ist vorfeldnah oder der hat Remigration gesagt oder der hat einen Auftritt mit Söldner gemacht oder so, der wird dann werden wir verboten. Also bei der Wahl werden wir dann ausgeschlossen, wenn wir den aufstellen. Und dementsprechend müssen wir irgendeinen biegsameren oder zumindest der Öffentlichkeit bisher gegenüber glatter aufgetretenen Typen aufstellen. Was dann im großen Bild, wenn das quasi Schule macht, dieses Mantra, dafür sorgt, dass diese mittlere Ebene, die kommunale Führungsebene, zu einer Schwachstelle wird. Also ich glaube, das Makroparteienverbot ist quasi als Diskussion darüber gedacht, als Propagandatool, um die Spitze zu beeinflussen, um zu beeinflussen, wie von oben her die Partei sich aufbaut. Und das Mikroverbot andersherum soll von unten die hierarchische Zusammensetzung psychologisch beeinflussen.
Okay, das klingt plausibel. Ich gehe nicht ganz mit, aber das müssen wir in einem eigenen Podcast machen, denn wir sind schon ganz weit über der Zeit und wollten ja eigentlich nur über kranke, pädophile Sexualstraftäter sprechen. Schlomo, bewirb noch schnell dein Buch. Man kann dich lesen. Wie geht das?
Ja, das könnt ihr bei Antaios, ich glaube sogar bei Amazon könnt ihr es kaufen oder bei diversen anderen Quellen. Googelt einfach Bauzeit. Das ist die Geschichte von meinem Gefängnisaufenthalt, auch so ein bisschen Politik drin, so ein bisschen theoretische Sachen, aber der Großteil ist einfach, wie meine Zeit da war, was für Leute ich kennengelernt habe, wie ich halt durch 10 Kneste verschifft wurde und ja, wie ich vom VS rekrutiert wurde, beziehungsweise das Gespräch abgelehnt habe und was daraufhin für lustige Sachen im Knast passiert sind. Wie Böhmermann versucht hat, mich zu töten hinter Gittern. Also mutmaßlich, ne? Er hat meinen Namen in seiner Sendung 1000-mal verbreitet mit der Information, dass ich gerade im Knast bin und einen Koran verbrannt habe. Ja. Insofern sind ein paar würzige Sachen drin und kostet 20 Euro. Ja, dieses Jahr irgendwann sollte dann auch mein Theoriebuch rauskommen, also ein Imperium der Beliebigkeit.
Ah, das hört sich sehr spannend an. Also schaut mal bei Schlomo rein. Die Honigwabe gibt es auch noch für alle, die immer nur auf YouTube unterwegs sind. Dran denken, die Honigwabe gibt es auf Twitter und auf Rumble und auf Twitch, richtig?
Ganz genau. Twitter @schlomo96, Twitch KasperCast mit jeweils einem K, ist kein C drin, und Rumble auch KasperCast.
Genau, also die gibt es immer noch, auch wenn man es auf YouTube nicht mehr sieht, denn da wurde der Kanal ja gelöscht. Aber schaut mal bei Twitter rein. Ich denke, das ist am einfachsten. Und dann noch Werbung in unserer Sache. Wir sind ein unabhängiges Medienformat, also schaut mal bei unseren Abo-Modellen rein. Damit finanziert ihr unsere gesamte mediale Arbeit oder lasst eine Spende da. Die Spenden stellen wir auch hier unten drunter. Wenn ihr das nicht tut, dann werden wir Geld von Epstein und Co. annehmen und das habt ihr dann davon, also unbedingt ein bisschen was da lassen. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, Schlomo.
Ja, hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, trotz der Düsterheit und Abgedrehtheit des Themas konntet ihr dem gut folgen und ja, hoffentlich bis demnächst.
Genau, wir hören uns dann. Ciao, ciao.